Die Schreibenden von Anja Görz.
Und heute zu Gast im Podcast aus Aachen, heute die Schreibenden, Jutta Profeit. Herzlich willkommen.
Danke.
Wir starten wie immer mit einem kleinen Lebenslauf und du verbesserst natürlich, wenn irgendwas falsch ist. Im Jahr 1967 wurde Jutta Profeit in Ratingen geboren. Alkohol spielte in ihrem Leben früh eine Rolle, denn nachdem sie als Au-pair-Mädchen nach Frankreich ging, arbeitete sie hier für einen Cognac-Hersteller. Sie ließ sich zur Groß- und Einzelhandelskauffrau ausbilden und qualifizierte sich durch Abendkurse als Übersetzerin für Französisch und Englisch. Jutta Profeit arbeitete im Anlagen- und Maschinenbau als Dozentin und Lehrerin, bevor sie 2002 ihren ersten Krimi schrieb. Ihr Roman Unter Fremden wurde mit dem Friedrich-Glauser-Preis 2018 als bester deutschsprachiger Kriminalroman ausgezeichnet. Jutta Profeit ist verheiratet und wohnt mit vielen Tieren in Korschenbroich am Niederrhein.
Genau, es spricht sich Korschenbroch.
Das Korschenbroch, ist das, ach natürlich.
Rheinische Dehnungs-I.
Korschenbroch, wie Grevenbroch.
Aber ich war ja froh, dass ich was zum Korrigieren fand.
Ja, zum Glück. Aber das mit dem Cognac stimmt.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Und ich mochte das Zeug damals nicht und mag es auch heute nicht.
Aber war offenbar trotzdem eine schöne Zeit.
Sehr, sehr. Es war eine sehr schöne Zeit. Es war deswegen so schön, weil Cognac, also der Ort Cognac, sehr international ist und ich hatte fast nur englischsprachige Freundinnen und Freunde.
Aber trotzdem ja offenbar ein Faible für Frankreich ja. Und die französische Sprache, denn das hat dich ja später auch noch beschäftigt.
Genau, genau. Und ich fand die Franzosen damals in Cognac ziemlich doof. Da beherrschte noch ein ganz traditionelles Verständnis. Ich hatte einen sehr schlechten Ruf, ruckzuck weg, weil ich abends als junge Frau alleine ausging. Das machte man nicht. Das heißt, auf die Art habe ich auch wirklich wenig französische Freundinnen gefunden, weil die gingen nie alleine irgendwie abends weg. Und ich fand es... Deswegen fand ich die Franzosen irgendwie eine Zeit lang doof und bin dann nicht mehr hingefahren. Und dann hat mein Mann aber irgendwann gesagt, Mensch, wir wollen doch unbedingt mal die Loire paddeln. Und das haben wir dann auch gemacht. Und seitdem sind wir beide auch wieder große Frankreich-Fans.
Was ich nicht verstehe, ist, wieso, wenn man schon ausgebildete Kauffrau ist, dann plötzlich Ambitionen hat, Übersetzerin zu werden.
Das habe ich parallel gemacht.
Ah.
Also das habe ich parallel gemacht, weil ich unbedingt in den internationalen Handel wollte. Und ich habe ja dann auch Walzwerke für Mannesmann verkauft, also beziehungsweise abgewickelt. Und dann habe ich Textilmaschinen importiert. Und ich hatte mir fest vorgenommen, ich würde in meinem Berufsleben kein Deutsch sprechen. Und dann ist es immer gut, wenn man diese Übersetzerausbildung tatsächlich auch hat. Das ist schon sehr tiefgreifend. Und als ich mich dann selbstständig machen musste, weil ich keinen entsprechenden Job mehr fand, der mir Spaß gemacht hätte, da war ich natürlich froh, dass ich diese Übersetzerzertifikate aus London und Paris in der Tasche hatte. Dann konnte ich mich eben damit dann auch wirklich gut selbstständig machen.
Und wenn du dann als Übersetzerin sozusagen fertig gearbeitet hast, da übersetzen ist ja ein weites Feld. Man kann großartige Romane übersetzen, man kann aber auch Beipackzettel übersetzen oder Anleitungen für Maschinen. Was hast du als erstes gemacht dann? Hast du das richtig genutzt?
Ich habe ein paar Mal Kochbücher übersetzt und für die Firmen, bei denen ich intern Mitarbeiterweiterbildung gemacht habe, also Business Englisch und Wirtschaftsfranzösisch unterrichtet habe in den Firmen. Für die habe ich dann manchmal Sachen übersetzt, wenn die damit ankamen. Aber tatsächlich richtig genutzt habe ich das nur, indem ich, ich glaube, 8 Kochbücher übersetzt habe.
Wenn man jetzt dich nicht kennt und nicht weiß, was du schreibst, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der den Podcast hört und denkt, ah, das ist eine von denen, die diese Frankreich-Sachen schreibt, die momentan überall in den Buchläden liegen mit schönen Lavendelbildern auf dem Cover und so. Ist aber gar nicht, aber wir kommen mal zum Schreiben, denn in der Biografie auf deiner Internetseite schreibst du, im Mai 2002 griff ich nach einer spontanen Idee zu Stift und Papier und schrieb ein Jahr lang in jeder freien Minute meinen ersten Krimi. 2003 ist er dann erschienen und das war Münsterschatz.
Ja.
Was war die Idee, die dich so gepackt hat?
Das Gladbacher Münster, das ist eine der ältesten Kirchen in der Stadt und das wurde zu dem Zeitpunkt saniert. Da wurde dann in einem Zeitungsartikel ziemlich genau beschrieben, wie das technisch vor sich geht, dass man also da tatsächlich große Steinblöcke aus den Mauern herausschneidet und herausnimmt und dann ersetzt. Und da hatte ich dann spontan die Idee, was wäre, wenn man hinter so einem Block plötzlich irgendwas findet, was da seit 1000 Jahren eingemauert ist. Das war die Ursprungsidee, hat sich im Laufe des Schreibens dann noch ein bisschen verändert. Und daraus ist ein Kriminalroman mit historischen Versatzstücken geworden.
Nun ist es ja so, dass man immer auch ein bisschen Unterstützung von außen braucht, wenn man sich hinsetzt und was schreibt. Es gibt wahrscheinlich unzählige Menschen, die irgendwas in der Schublade liegen haben, was sie sich aber nicht trauen rauszugeben,
ja.
Wo sie Hemmungen haben, das jemandem zum Lesen zu geben. Wer waren die Leute, die dich unterstützt und auch bestärkt haben?
Mein Mann. Sonst wusste es auch keiner. Also es war wirklich damals ein ganz, ganz großes Geheimnis. Selbst meine Schwestern und meine Eltern wussten von nichts. Mein Mann war derjenige, der mir auch ein bisschen Zeit freigeschaufelt hat, damit ich eben wirklich schreiben konnte in der Freizeit, die sowieso nicht allzu üppig bemessen war. Und er hat dann gesagt, okay, ich lese das und wenn ich den Daumen hoch mache, dann denken wir über Veröffentlichung nach. Und wenn ich den Daumen runter mache, dann denkst du bitte aber auch nicht weiter darüber nach. Das war unser Deal und der Daumen war nachher oben.
Und dann hast du, wenn wir gehen nochmal, 2003 ist das Buch erschienen, ja. Und 2006, also 3 Jahre später, hast du entschieden, das wird jetzt mein Beruf. Ja. Was eine wahnsinnig kurze Zeit ist, wenn man selbst in diesem Metier unterwegs ist, weiß man, viele trauen sich das gar nicht. Was war für dich der Punkt? Gab es so einen bestimmten Punkt, an dem du gesagt hast, jetzt mache ich das?
Ja, also es gab ganz konkret den Vertrag mit dem DTV für das erste Kühlfachbuch. Und ich hatte, also meine Bücher sind 2003, 4, 5, 6 erschienen. Die habe ich zum Teil selbst verlegt. Das erste und das dritte war selbst verlegt. Die anderen habe ich mit Verlagen gemacht. Also Emmons Verlag war dabei. Das ging dann irgendwann einfach nicht mehr in der Schlagzahl nebenberuflich. Ne? Also so viel Zeit hatte ich gar nicht in meiner Freizeit. Das heißt, 2006 musste ich mich wirklich entscheiden. Also was mache ich jetzt? Wage ich den Sprung ins kalte Wasser oder eben nicht? Und ich hatte das Exposé und ich glaube doch, ich hatte den Roman auch schon fertig, Kühlfach 4, und habe den dem DTV angeboten. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich setze jetzt alles auf eine Karte, wenn die mir einen Vertrag schicken, dann hänge ich meinen Job an den Nagel und teste das 3 Jahre lang, ob ich vom Schreiben tatsächlich leben kann. Und wiederum war der Daumen oben, also nach 3 Jahren war es dann tatsächlich so weit, dass ich damit ein Einkommen erzielt habe, was ich als Einkommen betrachten konnte, jetzt nicht als Aufwandsentschädigung für ein nettes Hobby.
Ja.
Und dabei ist es dann eben geblieben.
Und wenn man dann so eine Entscheidung trifft, ist es ja trotzdem nicht so, dass man, wie zum Beispiel in einem Beamtenjob, weiß, es geht jetzt immer so weiter. Also bist du manchmal schweißnass aufgewacht und hast gedacht, es kommen keine Verträge mehr vom Verlag oder mir fällt nichts mehr ein, ich habe keine Ideen mehr. Also gab es irgendwas, was dich umgetrieben hat nach dieser Entscheidung?
Im Moment treibt mich natürlich die Veränderung im Buchmarkt stark um. In den letzten Jahren sind ja die Leserzahlen und auch die Buchverkäufe stark rückläufig gewesen. Aber damals war das nicht so. Ich war ja schon 10 Jahre selbstständig gewesen und hatte in großen Industrieunternehmen intern Mitarbeiterweiterbildung gemacht auf eigene Rechnung. Und nach den Terroranschlägen 2001 sind meine Umsätze um 70% eingebrochen, weil die Firmen alle verunsichert waren und die haben für sowas einfach kein Geld mehr ausgegeben. Damals war ich auch ein bisschen nervös, aber ja, wenn man sowas mal überlebt hat, so eine Krise, merkt man irgendwie, irgendwas geht immer. Und das ist sowieso mein Wahlspruch, also irgendwas geht immer.
Ja, und wie das geht, also wir sind gerade in Aachen, weil hier Kriminale ist, das heißt, die Krimischriftsteller aus dem deutschsprachigen Raum, Österreich und Schweiz gehören auch dazu, treffen sich hier, besuchen Veranstaltungen, unterhalten sich auch über das, was ihnen mit Verlagen und mit Schreiben und so passiert. Und du hast hier im vergangenen Jahr den Glauser-Preis gewonnen. Dazu muss man erklären, der Friedrich-Glauser-Preis wird in verschiedenen Kategorien ausgeschrieben, unter anderem für den besten Kriminalroman, auch für Newcomer, für Jugendroman. Dein Kriminalroman ist unter 500 Kandidaten gewesen, die eingereicht waren unter Freunden. Heißt er?
Unter Fremden.
Unter Fremden ist eine Kriminalgeschichte aus der Perspektive einer geflüchteten Frau, wobei es gar nicht so sehr, jedenfalls habe ich es so empfunden, um Geflüchtete geht, sondern eigentlich ist es auch eine große Geschichte über Liebe und über Freundschaft.
Ja.
Und die Idee, Flüchtlinge und Krimi und diese Freundschaftsthemen zusammenzubringen, ist die langsam entstanden oder gab es dafür einen Anlass?
Die ist sehr, sehr langsam entstanden. Ich habe 2008 in Mönchengladbach, wo ich damals noch wohnte, den ersten interkulturellen Garten mitgegründet und 5 Jahre lang als fachliche Leitung betreut. Also das heißt, ich war für alles zuständig, was eben da wachsen sollte. Es gab auch noch eine sozialpädagogische Betreuung. Und da bin ich mit dem Thema Fremdheit und Fremdsein und sich fremd fühlen in Deutschland, in unserer Umgebung in Kontakt gekommen. Das fand ich sehr, sehr berührend, was mir die Menschen da erzählt haben, die aus anderen Ländern eben zu uns gekommen sind und im Garten da zusammen gearbeitet haben. Und da war mir klar, dass ich über dieses Gefühl des Fremdseins schreiben wollte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also ich hatte keine konkrete Handlung, keine Figur, keinen Plot, nichts. Und dann kam 2014, kam dieses Flüchtlingsthema mit den Menschen aus Syrien so richtig auf die Tagesordnung. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt was zu uns kommt. Da muss ich jetzt gar nicht nach einem Thema suchen. Das kommt zu uns, dieses Thema, diese Menschen kommen. Da werde ich irgendwas finden. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach Lust, mal wieder einen Krimi zu schreiben. Ich hätte die Geschichte auch so schreiben können. Ich finde aber, ein Krimi ist immer schön, vor allen Dingen, wenn man ein Thema verpacken will, weil der Krimi an sich von der Spannung lebt. Und ich finde, je tiefgründiger das Thema, desto wichtiger, dass das Buch spannend ist und die Leser einfach mitnimmt. Und deswegen fand ich das Format sehr passend.
Ja, es ist, gelingt dir ja auch, also man hat nicht das Gefühl, es ist, wir haben vorhin kurz, bevor wir angefangen haben, diese Sendung aufzuzeichnen, über das Thema gesprochen, Flüchtlinge, und dass dann im Buchladen Leute sagen, oh nee, ich will nichts über Flüchtlinge lesen. Das ist es nicht. Kaufen Sie dieses Buch. Es ist ein ganz, ganz toller Krimi. Und was ich auch so wahnsinnig toll fand, wie du dich in diese Syrerin Madia reinversetzt. Also es gibt so ganz viele Dinge, die uns so selbstverständlich sind. Allein in Restaurant gehen, Müll sortieren, glatt poliertes Obst kaufen. Das sind ja alles Dinge, über die die sich wahnsinnig wundert.
Ja.
Wie hast du dir das, diese Sichtweise angeeignet?
Ich habe natürlich in dem Moment, wo mir klar war, dass ich das Buch schreiben wollte, erstmal alles gelesen, was ich in die Finger bekam. Und damals, also 2014 fing das an und ging dann ja über das Jahr 2015 auch komplett so weiter, war ja in jeder Tageszeitung, in jeder Wochenzeitung, in jedem Magazin, überall waren ausgebreitete Geschichten von Flüchtlingen, persönliche Geschichten. Das habe ich alles gelesen, habe im Internet gelesen, auch was Flüchtlinge über sich selbst, über ihr Leben schreiben, und habe dann natürlich Kontakt gesucht über ehrenamtliche Flüchtlingshelfer und über Menschen, die eben in Sozialämtern von Städten sich mit Flüchtlingen beschäftigen, und habe persönliche Kontakte geknüpft. Und dabei habe ich dann eben auch tatsächlich festgestellt, wenn ich habe ein sehr, sehr nettes syrisches Ehepaar kennengelernt, mit denen ich auch noch Kontakt halte. Da habe ich eben festgestellt, dass, ja, dass vieles von dem, was ich gelesen hatte, dass das bestätigt im Grunde die Klischees. Also die Frauen haben Probleme, wenn sie einem Mann die Hand geben sollen, je nachdem aus welcher Ecke des Landes sie kommen. Mhm. Ne? In Aleppo und Damaskus ist das kein Thema. Es gibt da eben so Klischees, und es gibt dann eben auch so diese ganz kleinen Alltäglichkeiten, und die erfährt man ja nur im direkten Kontakt. Ne? Also, dass jemand natürlich niemals heißes Wasser in den Ausguss schütten würde, ohne vorher Bismillah zu sagen, um die Djinn und die Geister, die im Ausfluss leben, vorzuwarnen. Denn wenn man sie nicht vorwarnt, dann verbrühen sie sich und dann rächen sie sich irgendwann. Und sowas erfährt man eben nur im persönlichen Kontakt. Und das war mir unheimlich viel wert, weil ich mich auch wirklich sehr dafür interessiere, wie andere Menschen leben. Das hält einem ja den Spiegel vor, und man merkt eben selber, wie absolut überhaupt nicht selbstverständlich das ist, was wir eben als selbstverständlich betrachten.
Und deine Protagonistin kann nicht lesen und schreiben.
Ja.
Wenn man dann so ein Buch schreibt, muss man ja, wenn man so im Fluss ist, dann wahnsinnig aufpassen, dass einem nicht mal so ein Straßenschild unterrutscht oder eine Speisekarte oder irgendein Hinweisschild, den deine Protagonistin ja gar nicht lesen kann.
Ja.
Wie hast du denn diese Dinge, hast du einen Zettel am Schreibtisch gehabt, wo drauf stand, nicht lesen, nicht schreiben? Oder wie merkt man sich das beim Schreiben?
Also das fand ich gar nicht so schwierig. Ich hatte mit dem, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Verband heißt oder ein Verein. Das ist ein Verein, der sich für die Alphabetisierung einsetzt. Und da hatte ich mit jemandem telefoniert und hatte gesagt, ja, geben Sie mir mal so ein paar Tipps, wie ich mir das vorstellen muss, so ein Leben. Und dann hat er mir Hinweise gegeben, wie ich mal durch die Stadt laufen soll. Also tatsächlich, überall, wo ich Buchstaben sehe, mir vorstellen, verstehe ich nicht. Und dann auch noch in einer fremden Stadt. Das habe ich dann also gemacht. Ich bin also in eine fremde Stadt, wo ich in einer Lesung war, wo ich für eine Lesung war, bin ich durch diese Stadt gelaufen und habe das ausprobiert. Und es war so schockierend, da musste ich mir keinen Zettel machen.
Mhm.
Was ich aber ganz schwierig fand, und das hat auch die ersten 100 Seiten gar nicht funktioniert, ist, dass diese Madiha, die ist unheimlich reflektiert. Und weil sie aber so viel reflektiert, redet sie nicht so schnell, und sie ist auch überhaupt sehr schüchtern und traut sich auch gar nicht zu sprechen, sowieso schon nicht, traut sie sich zu sprechen, schon gar nicht bei Autoritätspersonen. Und dann auch noch in einem fremden Land, wo sie sowieso nie weiß, ist das jetzt richtig oder falsch. Und das hatte ich anfangs nicht so richtig auf dem Schirm. Das heißt, ich habe Dialogszenen geschrieben, wo Madiha Widerworte gibt. Sie wurde zu Unrecht irgendeiner Sache beschuldigt, und dann gibt sie Widerworte. Und das musste ich nachher alles verändern. Also sie rechtfertigt sich nicht, sie gibt keine Widerworte. Im Zweifelsfall denkt sie sich das alles. Aber sie handelt eben nicht so wie ich. Ich habe eine große Klappe, ich bin immer direkt dabei. Das fand ich viel, viel schwieriger. Das ist bei jeder Figur, die ich neu erschaffe, ist es ja so, dass ich 100 Seiten brauche, bis ich diese wirklich richtig verinnerlicht habe. Und das war dieses Mal ganz besonders schwer.
Dann haben wir so viel drüber geredet, liest du uns ein Stückchen vor?
Ja. Wieder zeige ich das Foto der jungen Frau, das ich aus Haruns wasserdichter Dokumentenmappe habe, und frage nach Razan. Ich frage auch nach Amal Arabi, der vielleicht derselbe Mann ist, den ich als Harun Dardari kenne. Auf alle meine Fragen habe ich bisher nur Kopfschütteln geerntet, aber endlich habe ich Glück. Razan, ja, die kenne ich. Die Frau hält das Foto so vorsichtig in der Hand, als wäre es ein Schmetterling, der sich gleich wieder in die Luft schwingen möchte. Sie hat die Unterkunft vor 2 Wochen verlassen. Die Frau kann mir nicht sagen, wo Razan jetzt ist. Den Namen Halime, der in dem Brief genannt wird, kennt sie nicht. Mit einem Schulterzucken wendet sie sich ab. Ich habe das Ziel, Razans Spur aufzunehmen, erreicht und stelle fest, dass es eine Sackgasse ist. Von einem Moment zum anderen verlässt mich die Kraft. Ich eigne mich einfach nicht dazu, in einem fremden Land einen fremden Menschen zu finden. Ich sollte auf den Kommissar vertrauen, der weiß, wie man Vermisste findet. Allerdings, ich spüre, wie mir bei diesem Gedanken das Blut in die Wangen schießt, weiß er ja gar nichts von dem Brief. Ich habe ihn ihm nicht gezeigt. Er kennt weder den Namen Razan noch Halime, hat keine Verbindung nach Düsseldorf. Ich hätte ihm den Brief geben müssen. Vielleicht sollte ich das nachholen, oder ist es zu spät? Welchen Grund könnte ich angeben, dass ich ihm den Brief jetzt erst aushändige? Dass ich ihn gerade erst gefunden hätte? Aber wo? Beide Hände auf meinen Stock gestützt, lehne ich mit geschlossenen Augen an der Wand. Der Weg zurück zum Bahnhof scheint mir unendlich weit, obwohl ich hierher nur eine 30 Minuten gebraucht habe, davon die Hälfte in der Straßenbahn. Aber der Wind hat aufgefrischt, das kann ich sogar hier drinnen spüren. Plötzlich höre ich schnelle Schritte, dann legt sich eine warme Hand auf meine klammen Finger. Razans Betreuerin hat ihre Telefonnummer, willst du selbst mit ihr sprechen? Vor mir steht die halmdünne Frau. Ihre Hand ist so unglaublich warm, dass ich mich frage, ob ihre Energie wie eine Kerze ist, deren Flamme Wärme erzeugt, aber den Wachskörper dabei verzehrt. Vielleicht ist sie heute Abend schon verschwunden. Ihre Augen sind violett, wie ich jetzt bemerke. Ihre Bemühung, mir zu helfen, und die Berührung der zwar dürren, aber unerwartet sanften Finger sind wie heißer Tee an einem eisigen Morgen. Ich spüre, wie von der Berührung ausgehend Energie durch meine Adern fließt. Schwach wie das Leuchten eines Glühwürmchens, aber in seiner Zartheit beständig und zuverlässig. Ich stoße mich von der Wand ab, richte mich auf, nicke.
Dankeschön. Dieser Krimi ist mit dem Glauser ausgezeichnet worden, das haben wir schon gesagt. Unter 500 war es dann der Beste. Ja. Das ist immer im Rahmen einer Gala, die gibt es auch morgen wieder. Da werden dann auch wieder die Besten ausgezeichnet. Ich weiß, dass in der Sparte Krimi, in der unter anderem Edgar Rey, Theresa Simone Buchholz nominiert sind, allen ganz egal ist, wer gewinnt, weil sie sagen irgendwie, wir können auf jeden Fall feiern, weil wir sind alle befreundet. Das ist ja sowieso eine Atmosphäre unter den Krimischriftstellern, wo man es jedem gönnt. Ja. Aber was hat der Ruhm mit dir gemacht? Wie hat der Glauser dich verändert?
Also zunächst mal war es ein unglaubliches Glück, dass ich wirklich diesen Preis bekommen habe. Ich habe es gehofft. Ich war schon mal nominiert, da war mir klar, ich kriege ihn nicht, und das war auch vollkommen in Ordnung so. Diesmal habe ich wirklich gehofft, dass ich ihn kriege, und ich war unfassbar glücklich, dass ich ihn tatsächlich bekommen habe, weil das Buch sich eben auch nicht so richtig toll verkauft. Und natürlich zweifelt man dann, ist es wirklich gut oder ist es nicht gut, wenn es sich nicht gut verkauft. Aber das hat ja das eine mit dem anderen nur bedingt was zu tun. Ja, und dann war es tatsächlich so, ich gehe sehr gern auf Lesungen, also ich veranstalte gerne Lesungen oder ich mache gerne Lesungen, veranstalten tun die meistens andere Leute glücklicherweise. Und es kamen tatsächlich etliche Lesungsanfragen, also direkt nach dem Glauser, so in der Mail war dann auch darauf Bezug genommen, ich glaube, das hat schon tatsächlich was genützt. Und letztens bin ich angekündigt worden bei einer Lesung. Wir haben ja hier in Karlsruhe die Crème de la Crème des deutschen Krimis eingeladen. Also da waren Krimi-Preisträger, Glauser-Preisträger. Also das fand ich schon wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe diese Statuette tatsächlich im Wohnzimmer stehen und freue mich einfach immer wieder drüber.
Und das ist reine Freude oder erhöht die auch den Druck?
Nein, gar nicht. Also ich habe jetzt den Glauser, das nächste wäre jetzt Bestsellerliste. Man muss Ziele haben, aber nein, gar nicht.
Und wenn man dann selber so ausgezeichnet ist, muss man sich natürlich jetzt in dieser Sendung auch über andere äußern. Ich habe dir vorher schon gesagt, ich werde dich auf jeden Fall fragen, was momentan deine Top 3 sind,
ja.
Deine Buchempfehlungen. Was hast du uns mitgebracht?
Ein Buch, das ist schon etwas älter, das habe ich geschenkt bekommen, hätte ich mir alleine nie gekauft. Das heißt Ich und die anderen von Matt Ruff. Und das ist die Geschichte einer multiplen Persönlichkeit. die als Krimi auch erzählt wird und die ist total super, diese Perspektive. Also ich bin ein großer Fan von Perspektiven, das merkt man ja auch in meinen Büchern. Diese Perspektive hat mich total umgehauen, weil ich immer gedacht habe, multiple Persönlichkeit ist eine Krankheit. Und nach diesem Buch hatte ich den Eindruck, es ist keine Krankheit.
So wird es ja auch in vielen Krimis genutzt als Krankheit.
Ja, und genau. Und ich finde, das ist ein dummes Klischee. Also für Krimis funktioniert das, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber nach diesem Buch habe ich gedacht, das ist keine Krankheit, das ist einfach es ist ein anderes Bewusstsein. Und die Leute sind nicht krank und die sind nicht doof. Und das fand ich super, super spannend. Und auch der Erzählstil, die Perspektiven, also jede Figur, jede Persönlichkeit hat eine eigene Stimme quasi, hat mich unheimlich beeindruckt. Ja, finde ich ganz toll. Dann habe ich kürzlich gelesen Unter Leuten von Juli C., das ist ja auch schon häufiger genannt worden. Das hat mich auch so beeindruckt, weil ich die Perspektiven so unfassbar glaubwürdig fand, so unfassbar realitätsnah. Und ich fand das Buch sehr, sehr spannend, obwohl fast nichts passiert. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das ist eine unheimliche Leistung, weil durch die Persönlichkeitsstrukturen, durch die Charaktere sieht man quasi, also jeder macht so sein Ding und ich als Außenstehende, als Leserin sehe ja, wie alle diese Züge aufeinander zurasen. Hat mich unheimlich beeindruckt und ich dachte, was für ein unheimlich genauer Blick auf Charaktere, auf Menschen. Ich habe die ganze Zeit mit dem Kopf genickt, weil ich immer gedacht habe, ja, genau so sind diese. Diese Leute. Und da fallen mir dann immer auch direkt welche ein, die ich so einordnen würde. Also ganz großes Kino wirklich. Und dann habe ich jetzt ganz kürzlich im März, Anfang März, habe ich gelesen Hologrammatika von Tom Hillenbrand. Und das fand ich auch ganz, ganz toll. Sehr überraschend, weil Tom Hillenbrand ja vor einigen Jahren Drohnenland geschrieben hat, eine Zukunftsvision, in der alles durch Drohnen überwacht wird, also keinerlei Privatsphäre mehr existiert. Und in Hologrammatika hat er das total gebrochen. Es gibt Privatsphäre, das fand ich unheimlich witzig einfach. Also ich fand das ganze Buch ist super gemacht, aber ich fand es ganz witzig, dass der Autor nicht die schon einmal entworfene Welt genommen hat und da eine andere Geschichte reingesetzt hat, sondern dass er jetzt das Gegenteil, nämlich es gab irgendeinen Zwischenfall, will ich jetzt auch nicht ausführen, der dazu geführt hat, dass man, die Menschheit, gemerkt hat, was Privatsphäre bedeutet und was diese ständige Überwachung ist. Und dann ist es in die andere Richtung abgerutscht. Und diese Welt ist aber ja nur der Hintergrund. Die Geschichte ist monsterspannend und auch super, super gut erzählt und geschrieben.
Du schreibst ja auch in einer wahnsinnigen Bandbreite. Also das, was du jetzt hier an Bandbreite mitgebracht hast, das machst du ja selber. Also es gibt von dir ein Garten- und Naturbuch.
Ja, ja.
Ich gucke kurz, ich habe es mir aufgeschrieben, wie es heißt. Green Blogging, Selbstversorgung zwischen Lust und Frust.
Ja.
Also das heißt, du hast auch einen Garten, der dich selbst versorgt.
Genau.
Mit allem drin.
Ja, ohne Getreide. Das wäre dann doch zu viel.
Aber Bienen, Hühner, alles da.
Ja, genau.
Wow.
Ja.
Und du schreibst heitere Romane. Ja. Magst du diese Bezeichnung?
Ich mag die Bezeichnung, ja.
Und findest du es wichtig, dass man, das ist ja auch eine Diskussion, die man beim Krimi immer hat, ich war jetzt kürzlich in Spanien, da gibt es diese Unterscheidung zwischen Spannungsroman, Kriminalroman, Thriller, die gibt es da gar nicht. In Deutschland ist es immer wahnsinnig wichtig für Verlage, dass draufsteht, ist es ein Roman, ist es ein Kriminalroman. Findest du das wichtig für einen Leser? Glaubst du, der Leser braucht diese Bezeichnung auf dem Buchumschlag?
Ich finde es schon. Also ich antworte jetzt mal als Leserin. Ich finde es schon wichtig, dass ich weiß, ob es ein Krimi ist oder kein Krimi. Und naja, ob dann vorne noch draufsteht, Krimi oder Thriller oder irgendwas, es könnte von mir aus einfach Spannung draufstehen. Ich gucke ja sowieso den Klappentext. Und ich habe den Eindruck, die deutschen Verlage halten die Leser immer für blöder, als sie sind.
Ja. Nun schreibst du ja auch die Geschichten um die Villa Zucker.
Ja.
Das ist das Heitere dann. Und wenn man dann mal wechselt von so einer Geschichte wie jetzt von Madia, ich sage extra nicht eine Flüchtlingsgeschichte, weil es das nicht ist.
Ja.
Liebe Hörer, es ist keine Flüchtlingsgeschichte. Also wenn man da aber ja einen anderen Sound hat, der auch ein bisschen trauriger ist zum Teil, ein bisschen nachdenklicher. Und dann kommt man in die heitere Villa Zucker. Mhm. Wie stellst du dich dann selber um auf diesen anderen Sound?
Ich lebe tatsächlich die Zeit, in der ich das Buch schreibe, ein bisschen immer in dieser Atmosphäre, die das Buch hat. Insofern war das Buch Unter Fremden für mich auch eine schwierige Zeit.
Wie sieht
das
in der Praxis aus?
Ja, ich will gar nicht sagen, dass ich dann mit einem langen Gesicht durch die Gegend laufe. So ist es nicht. Aber sagen wir mal, in dem Moment, wo ich am Schreibtisch sitze, muss ich mich ja in die Figur einfühlen. Also ich mache sehr, sehr viel mit Empathie. Auch natürlich bei der Überarbeitung und so, Vernunft, Handwerk gehört alles dazu. Aber das meiste mache ich tatsächlich mit Empathie aus dem Bauch raus. Also vor allen Dingen, um mich in diese Figur hineinzufühlen. Ja, und dann fühle ich tatsächlich Einsamkeit, Fremdheit, das empfinde ich tatsächlich, das finde ich ist belastend. Deswegen bin ich über meinen Garten so froh.
Also das heißt, wenn du dann die eher ernsteren Sachen schreibst, werden die Gardinen geschlossen, es gibt eine Vase nicht mit vertrockneten Zweigen. Und Nein. Wenn die lustigen Sachen kommen, Gardinen auf, Blick auf den schönen Garten und eine Vase mit frischen Tulpen.
Ich brauche diese Äußerlichkeiten gar nicht. Also das findet wirklich einfach so in mir statt. Aber das Schöne ist dann eben, ich kann in meinen Garten gehen und da ist nichts davon. Da ist eben einfach Garten, da ist Natur, da ist Leben.
Ne? Und dann ist es auch, wenn du im Garten bist, ist es abgeschlossen. Ja. Also dann bist du auch nicht mehr in dieser Schreibstimmung, sondern schüttelst du dann ab.
Ja.
Und gibt es eine Abwechslungsreihe oder hat das mit Ideen zu tun, wie du gerade was schreibst? Also ist immer heiter Krimi, zwischendrin Sachbuch oder gibt es da gar keinen Rhythmus?
Nein, es gibt keinen Rhythmus. Ich schlage ja jedes Projekt dem Verlag vor und dann sagt der Verlag vielleicht, ja, finde ich gut, mach jetzt. Oder wir haben da noch so eine Reihe offen, eben diese Villa Zucker-Geschichte. Das ist eine Trilogie, da musste dann der dritte Band eben auch irgendwann mal erscheinen. Und ich habe immer so viele Ideen in der Pipeline, also im Zweifelsfall habe ich vielleicht einen Favoriten und dann stelle ich 2 oder 3 Ideen dem Verlag vor und dann sagt der Verlag, ja, wir möchten aber gerne als nächstes dieses oder jenes.
Und der Verlag, auch das ist ja was irgendwie, auf der einen Seite die Geschichte, was muss draufstehen auf dem Cover, auf der anderen Seite sagt der Verlag auch oft, wir möchten unsere Autoren in einem Genre lassen, also die sollen entweder Sachbücher schreiben oder heitere Romane oder Kriminalromane oder Thriller, aber bitte nicht verschiedene Dinge. Das hat aber bei dir funktioniert.
Ja, das wundert mich auch sehr, denn ich höre von Kolleginnen und Kollegen immer, dass sie ganz frustriert sind, weil der Verlag sagt, nein, du bist bei uns in dieser Schublade und Ende aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell an meiner Lektorin liegt, ob das am Verlag liegt. Irgendwie funktioniert das. Wobei wir schon überlegt hatten, denn also diese heiteren Romane, die sind zwar heiter und Romane, aber die Kriminalromane der Kühlfachreihe sind auch heiter. Also das heißt, ich hatte eigentlich eine Marke als heiter, ein bisschen politisch unkorrekt und so. Das war eigentlich meine Marke. Und dann habe ich eben unter Fremden geschrieben. Und das ist eben nicht witzig, das ist nicht politisch unkorrekt, das ist nicht heiter. Und wir hatten lange darüber hin und her diskutiert, ob das vielleicht unter Pseudonym erscheinen sollte. Und letzten Endes war es überraschenderweise der Verlag, der sich ganz klar dagegen ausgesprochen hat und der dann auch gesagt hat, nee, also wir wollen schon, dass der Name Jutta Profert, der ist bekannt, wir wollen schon, dass die Leute gucken, ah, was ist das? Und wenn die das Cover sehen und wenn die Rückseite sehen, dann merken die schon, das ist jetzt nicht was aus dieser witzig-skurrilen Reihe.
Ja.
Und das stimmt natürlich auch. Die Leser sind nicht doof. Man muss es immer wieder sagen, Leser sind nicht doof. Leser sind die cleverereren im Zweifelsfall.
Wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest,
ja,
welche wäre das?
Oh, ich hoffe, dass es nie passiert. Aber ich hoffe, dass es nie passiert. Ich glaube, dann wäre es der heitere Roman. Ich brauche das zwischendurch zur Abwechslung, weil ich das Krimischreiben zunehmend schwierig empfinde. Vielleicht auch, weil meine Ansprüche wachsen, ich weiß es nicht. Aber alles unter einen Hut zu bringen, die Figuren, die Handlung, den Plot, das mit der Spannung, das finde ich so wahnsinnig anstrengend. So ein heiterer Roman, der braucht auch eine Geschichte, der braucht einen roten Faden, der braucht eine gewisse Spannung, damit die Leute auch dabei bleiben und alles. Aber wenn da mal ein kleiner logischer Fehler drin ist oder an einer Stelle die Spannung durchhängt, ist es nicht so schlimm.
Weniger anstrengend.
Ja, weniger anstrengend. Ist aber vielleicht jetzt gerade meine Situation. Ich bin ein bisschen gestresst. Wenn du mich in 3 Wochen fragst, würde ich vielleicht andersrum antworten.
Und bei all dem Schreiben und Garten- und Tierpflege hast du ja offenbar auch noch Zeit, selber zu lesen, wie wir an deinen 3 Tipps gesehen haben.
Ja.
Und hast du da eine Vorliebe oder bist du dann zwischendurch auch so, dass du sagst, jetzt gucke ich lieber eine Serie im Fernsehen?
Also ich habe seit 25 Jahren keinen Fernseher mehr. Von daher.
Naja, man kann ja auf dem Computer inzwischen auch Serien gucken.
Ja, das stimmt. Das tue ich aber im Grunde nicht. Also, wenn, dann lesen. Oder Socken stricken, dann hat der Kopf wirklich mal ganz frei. Nee, ich lese sehr, sehr gerne und ich lese auch viel. Vor allen Dingen im Urlaub, aber ich lese auch durchaus viel. Also wir haben auch kein Auto, das heißt, ich verbringe auch Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln und das finde ich ganz toll. Also ich lese wahnsinnig gerne in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja.
Ja, und wir empfehlen jetzt nochmal Unter Fremden. Und wie gesagt, es ist ein Kriminalroman oder ein Roman über Freundschaft und Liebe und über besondere Situationen. Deshalb bitte alle lesen. Alle Buchempfehlungen gibt es natürlich nochmal aufgeschrieben auf anja-görz.de oder hier links und rechts des Podcasts aufgeschrieben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Jutta Profeit, dass sie hier war. Und wir senden liebe Grüße aus Aachen an den Rest der Welt.
Ja, herzlichen Dank für das nette Gespräch.
Die Schreibenden von Anja Görz.